Und wir beten dich an mit all den Hirten, mit all den Gläubigen aus allen Jahrhunderten und allen Zeiten. Wir preisen unseren Heiland. Er ist Mensch geworden und wohnte unter uns. Halleluja, was für eine Herrlichkeit hast du uns herabgebracht, lieber Heiland. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Wir freuen uns für alle, die gekommen sind am ersten Weihnachtstag. Mein Thema ist Gott in menschlicher Gestalt. Gott in menschlicher Gestalt. Gott ist also Mensch geworden, so wie du und ich. Also wenn du Gott sehen möchtest, Gott kennenlernen möchtest, schau deinen Nachbar an. Guck ihn in die Augen. Und so sieht Gott aus inzwischen. Ja, Gott hat sich uns angepasst. Er ist einer von uns geworden. Er ist Mensch geworden und wohnte unter uns. Ich möchte euch ganz herzlich einladen für das Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag, da ist viel los. Und dann Silvester wieder, da um 8 Uhr fangen wir an. Also schaut die Termine auf dem Zettel, da steht alles Wissenswerte drauf. So, wir haben gestern schönen Tag gehabt. Irgendjemand enttäuscht, irgendjemand traurig gewesen. Wir haben noch Stroh hier von der Krippe. Wir haben noch Stroh. Ja, ihr wart nicht da und ihr habt nicht gehört, was das Stroh bedeutet. Tatsächlich. Ja, ja. Das war nicht die Sache, das war nicht die Arbeit. Es ging nicht um die Arbeit, sondern Josef ging zur Krippe und hat einen Strohhalm rübergereicht, dem, der mit leeren Händen war, der nichts hatte, der nichts Jesus bringen konnte. Der hat etwas ihm gebracht und Jesus hat uns etwas gebracht, dass wir reich werden. Also, zuhören. Gott ist ein menschlicher Gott geworden. Alles, was wir haben, ist irgendwie von außen sowieso zu uns gekommen. Wir haben ja gar nichts. Wir haben nichts auf diese Welt mitgebracht. Wir sind arm, nackt und leer in diese Welt gekommen. Und so ist auch der Glaube an Gott und Gott selbst. Gott hat sich uns mitgeteilt. Gott ist ein menschlicher Gott geworden. Er ist unter uns gewesen, hat menschliche Züge angenommen, hat gefühlt wie ein Mensch, ist angefochten worden, ist, die Bibel sagt ein bisschen so, Martin Luther übersetzt, an Gebärden ist er gleich wie wir empfunden worden. Also man hat ihn beobachtet 3 Jahre lang, die Apostel, die Jünger, und sie haben festgestellt, der ist genauso wie wir. Der hat Hunger, der hat Stress, der ist müde, der ist traurig, der weint und der lacht. So, ich predige schon über 40 Jahre das Evangelium und ich bin immer noch nicht erschöpfend zu dem Grund gekommen, über Weihnachten. Jedes Mal entdecke ich immer was Neues an der Weihnachtsgeschichte. Immer wieder an diesem Wunder, wenn ich das Wunder von Bethlehem betrachte, da bin ich fasziniert. Für mich ist er gekommen, zu mir ist er gekommen, auch wenn es damals vor 2000 Jahren war, irgendwo im Nahen Osten. Jedes Mal entdecke ich was Neues. Das große Wunder ist nicht zu beschreiben. Je mehr du hinschaust, je mehr du betrachtest, desto größer wird es. Und so ist es auch mit allem, ob es Wort Gottes ist, ob irgendein Anliegen ist. Je mehr du eine Sache betrachtest, desto mehr verinnerlichst du die Sache. Das Leben Jesu begann, und ich muss euch eine Wahrheit sagen, vielleicht sind einige schockiert, wenn ich das sage, das Leben Jesu begann nicht in Nazareth, das Leben Jesu begann nicht in Bethlehem, das Leben Jesu war schon von Ewigkeit immer da. Er lebte von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also er ist nicht erst in Bethlehem geboren, er ist da nur Mensch geworden. Er ist nur dort Mensch geworden. Von dort kam er aus der Liebe Gottes heraus in die Menschlichkeit und zeigte, Gott hat uns nicht aufgegeben, Gott hat uns lieb. Aus Liebe kam er zu uns auf diese Erde. Nicht er musste, Jesus musste wegen sich nicht auf diese Welt kommen. Er wusste, wie die Menschen fühlen. Er wusste, wie die Menschen denken. Er wusste, was von den Menschen zu halten ist und so weiter. Nein, aber damit wir glauben können, damit wir verstehen können, Gott hat uns nicht aufgegeben. Das war ein Zeichen der Liebe Gottes. Jesus lebt also schon vor seiner Geburt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deshalb heißt es in Johannes Evangelium 8 einmal, als die Pharisäer sagt, ja, du bist erst 30 Jahre alt, du hast noch gar keine Ahnung vom Leben. Dann sagt er, ehe Abraham war, war ich schon da. Ehe Abraham war, war ich schon da. Also von Ewigkeit. Ich kenne den Abraham sehr gut. Und du siehst also auf dem Berg der Verklärung unterhält er sich mit Moses, mit Elia, mit den alten Herren von Tausend von Jahren zurück. Gott hat uns nur seinen Sohn hier gezeigt oder geschenkt und sich einkodiert in unser menschliches Geschlecht. Und seitdem beginnt eine neue Menschheit, mit Jesus beginnt eine neue Generation. So, er ist das Prototyp der Herrlichkeit Gottes, der Ewigkeit Gottes. Jesus ist das, was Gott wollte, dass der Mensch ist, dass der Mensch wird. So hätte der Adam und die Eva sein sollen, wie Jesus gewesen ist. Voller Liebe und voller Gnade und voller Wahrheit. Gott ist durch Jesus sichtbar geworden. Bisher kannte man nur den unbekannten und unsichtbaren Gott und unbewussten Gott. Aber jetzt kennen wir den ewigen Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt lässt sich Gott in sein Herz hineinschauen. Jetzt lässt er hineinfühlen, wie Gott eigentlich fühlt, dass er Mitleid mit uns hat, mit dir und mit mir. Er vertraut sich uns an und sagt, hier habt ihr mich, da, nimmt mich, ich bin's. Ich bin's, nimmt mich. Er hat menschliche Gestalt angenommen, hat sich mit uns identifiziert. Ich will auch mit den Menschen leiden. Und wo die Menschen sind, da will ich auch sein. Ich will nicht im Himmel thronen, wo die Engel sind und wo alles nur herrlich, perfekt und vollkommen ist. Nein, ich möchte mit dieser unvollkommenen Welt mich beteiligen. Ich möchte an das Schicksal der Menschen teilnehmen. Ich möchte sie nicht allein lassen. Er hat sie geschaffen und er will bei ihnen sein. Fast alles hat er durchlitten, was ein normaler Mensch durchleiden kann. Er war ein ungewolltes Kind, ein Flüchtling. Er kam als Jude, arme Eltern zur Welt. Er wurde adoptiert von Josef. Man wollte ihn umbringen. Gott in Jesus hat sich manifestiert für uns. Das war eine Demonstration der Allmacht und der Güte Gottes. Er wurde kritisiert, er wurde verleugnet, er wurde verraten. Böse Dinge hat man ihm unterstellt, was er alles so ist. Sünder, Galiläer, Samariter, Gotteslästerer. Sein bester Freund, Judas Ischariot, bestiehlt ihn. Muss dir vorstellen, er hat das alles durchgemacht. Stell dir mal vor, dein bester Freund, deine beste Freundin bestiehlt dich, betrügt dich. Seine engsten Freunde haben ihn alle verlassen. Er stirbt als Verbrecher, wird geschlagen, wird angespuckt. Und eigentlich, wenn ich genau hingucke, Jesus stirbt als ein Versager. Was hast du von deinem Leben gehabt? Über seine Kleider würfelt man, wer kriegt was? In Jesus zeigt sich Gott von der menschlichen Seite. Er ist Mensch geworden, einer von uns. Er hat alles durchlebt, was ein Mensch so durchleben kann. Du sagst, ja, er ist nicht 80 Jahre alt geworden. Du musst nicht 80 Jahre alt werden, um alles zu erleben. Bis 40, wenn du bis 40 was erlebst, das ist für den Rest des Lebens. Das andere entwickelt sich nur noch. Du erlebst nicht mehr viel Neues. Du baust nur weiter auf. So, seit Bethlehem haben wir einen menschlichen Gott. Mit Weihnachten beginnt eine neue Zeit, eine neue Beziehung Gott und Mensch. Da wird die Finsternis durchbrochen. Die Gottheit besucht die Menschheit. Er besucht nicht die Systeme. Gott kam nicht zu den Römern, zu den Juden oder zu den Babyloniern, zu den Griechen, zu den Ägyptern. Nein, er kam zu den Menschen. Wie du und ich. So etwas hat es noch nie gegeben in der Religionsphilosophie und Religionsgeschichte. Das war Sensation. Die Götter haben sich nur manchmal bedient, sich ausgetobt. So die antiken Götter der Griechen oder der Ägypter, der Babylonier. Aber Jesus war total ganz anders. Er hat sich mitgeteilt. Er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist die Geschichte. Jesus von Nazareth war kein himmlisches Wesen. Glaubt doch nicht, dass Jesus da schwebend in die Versammlung reinkam. Er ging einmal irgendwo auf dem Wasser, das stimmt. Er ging durch verschlossene Türen, aber als der Auferstandene. Und nur für die Jünger und nur für die Gläubigen. Weißt du, Jesus hat seine Macht nicht in der Welt demonstriert, den Mächtigen und Starken und Großen. Aber den Christen, nach der Auferstehung, ist er keinem Pilatus erschienen und keinem hohen Priester und keinem Herodes. Und keinem ungläubigen Menschen, sondern nur den Gläubigen. Die haben die Gotteserfahrung gemacht. Er war also ein ganz normaler Mensch während auf dieser Erde. Man musste ihn sogar verraten mit einem Kuss. Den ich küsse, das ist es. Der war so normal, wie jeder andere von uns auch. Er war der normalste Mensch überhaupt. Ein wirklicher Mensch. Jemand so wie dein Nachbar. Wie dein Freund, dein Kumpel, dein Partner, dein Bruder, deine Schwester. So war Jesus, ganz normal. Wir denken immer wieder, oh, der Herr Jesus, alle machen Bücklinge vor ihm. Nein, er war ganz normal. Weihnachten ist ein Fest, wo man sich entscheiden muss, für oder gegen ihn. Entweder akzeptiere ich dieses Kind, diesen Menschen, diesen Mann, oder ich lasse es. Und dann bin ich Antichrist. Es gibt zwei Möglichkeiten auf dieser Welt. Weißt du, Heiden, Juden oder sonst was, das gibt es heute nicht mehr. Die können noch ihrer Rasse nach sich so benennen. Es gibt Christen und Antichristen. Es gibt nur zwei Art von Menschen. Christen, die für Christus sind, die sich zu Christus bekennen, die mit Jesus leben, die Jesus lieben. Und dann gibt es die Antichristen, die gegen Jesus sind. Das sind die Kommunisten, das sind die Gottlosen, das sind die Materialisten, die sagen, also mit Gott habe ich nichts auf dem Hut. Ich gehe meinen Weg, ich kümmere mich nicht um Gott. Weihnachten trennt uns von dem Judentum. Weihnachten trennt uns vom Islam. Weißt du, dort einen Gott zu haben, noch zusätzlich zu dem Allah oder zum Jehova, das ist Götzendienst, das verstoßt gegen das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben wie mich. Wir haben Jesus jetzt inzwischen. Und Jesus hat sich offenbart als der Sohn Gottes. Weihnachten, das ist der Kern der christlichen Botschaft. Für die Juden und Moslems ist das Gotteslästerung und große Sünde. Sogar Todsünde. Und für uns ist das die Kraft. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Das ist für uns unsere Hoffnung. Johannes schreibt in der Einleitung zu seinem Evangelium, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen. Und die Apostel haben erzählt, was sie alles gesehen haben, bis zum Schluss. Das Thema, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, war schon in der Urchristenheit, in der Urkirche so stark, ein fester Bestandteil der Liturgie. In dem Namen Jesus. Alles, was sie taten alles in dem Namen Jesus. Wenn ich lese jetzt Philipper Kapitel 2 von Vers 5 ab. Seid so unter euch gesinnt, wie auch in der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der voll göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und in ihrer Erscheinung von Menschen erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und darum hat Gott auch ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Den Namen Jesus. Obwohl Josef diesen Namen gegeben hat. Aber im Auftrag Gottes, der Engel kam zu Maria, der Engel kam zu Josef und sagte, und du sollst ihn Jesus nennen. Aber deshalb heißt es, und Gott hat ihm einen Namen gegeben, diesen Namen bestätigt. Und darum müssen sich alle Knie beugen im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre des Vaters. Gott in menschlicher Gestalt ist mein Thema. Nehme ich noch Kolosser Kapitel 1 von Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das ist Gotteslästerung für die Juden, Gotteslästerung für die Mohammedaner, aber für uns. Halleluja! Halleluja! Könnte ich springen, könnte jubeln und jauchzen. Das trennt mich vom Judentum und das trennt mich vom Islam und das trennt mich von allen anderen Religionen, auch vom Heidentum. Die haben da so Halbgottheiten. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seine Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Mei, mei, mei. Und er ist vor allem, was das alles besteht. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang der Erstgeborene von den Toten, er ist es. Und immer wieder, das war die Botschaft der ersten Christen, damit er der Erste sei von allem. Ja, aber du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wisst ihr, was da passiert ist? Die ganzen 10 Gebote hat Jesus erfüllt. Deshalb, Gott hat gesagt, du sollst keine anderen Götter haben, bis Jesus kommt. Und dann darfst du Vater, Sohn und Heiligen Geist haben. Die Trinität, das ist Gottheiten. Das sind mehrere Gottheiten. Gott Sohn, Gott Heiliger Geist und Gott Vater, der Schöpfer. Aber er ist der Erstgeborene von den Toten. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohne und er durch ihn alles mit sich versöhne, sei es auf Erden oder im Himmel, und er in Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Juden lehnen die Menschwerdung Jesu ab. Es ist für sie pure Ketzerei bis heute. Die wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Die glauben, Jesus war ein Gerechter, einer der besten Juden wahrscheinlich. Aber Jesus war mehr als einer der besten Juden. Er war der Sohn Gottes und nicht nur ein Gerechter. Für sie ist es unmöglich, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut wie Jesus Gott ist. Gottes Anbetung, Gottes Verehrung bekommt. Weißt du, sie nehmen nur eine Bibelstelle und es ist gefährlich, eine Bibelstelle rauszupicken und dann eine Dogma, eine Religion draus zu machen. Sie nehmen eine Bibelstelle aus 4. Mose 24, Vers 19. Gott ist kein Mensch, dass er lüge, kein Sohn Adams, dass er sich bedenke oder sich überlege, anders überlege. Soll er wohl sprechen und nicht tun, reden und nicht halten? Weißt du, sie nehmen diese Bibelstelle, Gott ist kein Mensch, der lügt, und dann machen sie ja, es gibt keinen anderen Gott mehr. Darf keiner kommen mehr. Es gibt nur einen Gott. Das steht nur, dass Gott nicht lügt. Und da ist alles gesagt. Gott lügt nicht. Durch falsche Bibelauslegung kommt falsche Theologie. Weißt du, wenn man nicht mehr weitergeht mit der Gottesoffenbarung, bleibt man auf dem Punkt sitzen irgendwo, schmort man im eigenen Saft, entwickelt man falsche Vorstellungen von Gott, von der Welt und vom Teufel und von was auch immer. Die meisten lesen immer nur den ersten Teil, Gott lügt nicht oder Gott ist kein Mensch. Ja, er ist kein Mensch. Und du darfst nicht bleiben an irgendeiner Stelle, auch in deinem christlichen Leben, in deiner Andacht. Gott hat sich weiterentwickelt. Gott hat sich in Jesus offenbart. Und wenn du dann nur nimmst, Gott ist kein Mensch, dann kommen dann diese modernen Theologen. Und da kommt die nächste Fortsetzung des Unglaubens und Aberglaubens, des Antichristentums. Die modernen Theologen sind alle Antichristen. Da musst du nicht warten, bis da irgendjemand da irgendwo 666 kommt und sich dann offenbart, ich bin der Antichrist. Die Antichristen sind alle miteinander, die nichts mit Christus auf dem Hut drauf haben. Die an die Wunder Jesu nicht glauben, für denen die Jungfrauengeburt ein Witz ist, die Auferstehung Jesu ein Unsinn. Die können sich nicht vorstellen, Jesus in der Krippe, mein Heiland. Aber da kommen die Weisen aus dem fernen Osten, die Gelehrten und Gebildeten, und sie tun ihr Herz auf und ihre Schätze auf und sie beten das Kind an und segnen. Sie können sich nicht vorstellen, dass Gott als Baby auf diese Welt kommt. Die können sich gar nicht vorstellen. Weihnachten, das ist das wundervollste und größte Ereignis seit der Erschaffung der Welt. Gott hat sich neu entfaltet und neu sich entwickelt und neu sich offenbart. Jetzt ist er Mensch geworden. Die Weihnachtsbotschaft gibt Hoffnung für unsere herabgekommene und herabgewirtschaftete, kranke und kaputte Welt. Das gibt mir Hoffnung. Gott als Baby. Da wächst was, da entwickelt sich. Gestern habe ich ja gesagt, guck mal, was aus diesem Strohhalm geworden ist. Was aus diesem kleinen Samenkorn geworden ist. Gott hat Großes getan durch Jesus in der gesamten Menschheitsgeschichte. Das ist für die meisten, die nicht glauben, die Jesus nicht akzeptieren, für dieses nicht nachvollziehbar. Und da soll was passieren. Schau, was wir heute alles haben. Alles, was alles im Namen Jesu gemacht worden ist, nicht nur geistlich, charismatisch, pfingstlerisch, nein, auch wirklich reell. Wie viele Kirchen wurden gebaut, wie viele Krankenhäuser wurden gebaut, wie viele Anstalten wurden gebaut in den Namen Jesu, wie viel gute Werke wurden getan. Kannst du gar nicht fassen. Nicht nur Dämonen ausgetrieben. Weißt du, die meisten glauben nur an irgendwelche anderen Sachen. Nein, der Glaube hat sich praktisch in all den Jahrhunderten ausgewirkt. Wie viele Missionare sind in die Welt hinausgegangen? Der große, allmächtige Schöpfer wird ein Kind. Stell dir mal vor, dieses Frevel für Intellektuelle, für Religiöse, für Orthodoxe, es ist ein Frevel. Der liebe Gott wird in Windeln gewickelt. Wahnsinn. Wird gestillt, wird Popo abgeputzt, muss laufen lernen, muss sprechen lernen, muss schreiben lernen, wie jeder andere Mensch auch, ist sehr menschlich. Die Menschwerdung Gottes durch Jesus Christus ist einer der größten Geheimnisse des Universums eigentlich, um auf einen Punkt nur zu bringen. Weißt du, da reichen menschliche Worte nicht aus, um das alles zu beschreiben. Plötzlich, sobald du Jesus und Bethlehem hörst, ja, Golgatha kannst du noch akzeptieren vielleicht, aber ohne Bethlehem gäbe es kein Golgatha und kein Ostern und kein Pfingsten. Aber da kommen Zweifel, sollte das möglich sein? Aber Maria hat es einfach auf den Punkt gebracht, mir geschehe, wie du gesagt hast. Jesus war nicht nur übermenschlich, nein, er war ganz normal. Als er hier auf diese Erde ging, mich hungert, hat er gesagt. Doch Jesus hat einen Teil seiner Gottheit einfach in Fleisch und Blut uns repräsentiert. Und dann kommt Petrus und er macht ein Interview, der Herr, und fragt, ja, was sagst du, was wir sind? Oder was denkt ihr, dass ich bin? Ja, die einen sagen, du wärst ein Prophet. Die anderen sagen, du wärst ein Lehrer. Die einen sagen das und das. Weißt du, jeder hat über Jesus seine Meinung, aber nie die richtige. Nie die richtige Meinung. Die richtige Meinung ist, die der Petrus nachher unter der Salbung des Heiligen Geistes plötzlich rausplatzen lässt. Oh, du bist Sohn des lebendigen Gottes. Du siehst, du bist Sohn des lebendigen Gottes. Dieses Bekenntnis. Und dann sagt Jesus zu Petrus, Petrus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Aber er hat Fleisch gesehen, er hat Blut gesehen. Und was machen wir, wenn wir jedes Mal Abendmahl feiern? Das ist mein Blut und das ist mein Fleisch. Wir erinnern uns, wir vergegenwärtigen uns Jesus. Wir sind nicht so, dass wir Jesus ignorieren, nur als Lehrer, als Geist. Nein, er ist reell geworden und bleibt für uns reell bis in alle Ewigkeit. Derselbe, es ist immer derselbe Jesus, derselbe, der in der Ewigkeit gelebt hat, der in Bethlehem geboren ist, der auf Golgatha gestorben ist, der vom Ölberg in den Himmel gefahren ist, ist immer derselbe Jesus. Und deshalb, derselbe Jesus ist auch heute Morgen hier bei uns, in unserer Mitte. Halleluja. Derselbe Jesus. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der verändert sich nicht. Der Gott Jesus und der Mensch Jesus, der ist da, derselbe, Fleisch und Blut. Wir sprechen darüber. Und jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, wird er lebendig. Du musst nur den Namen Jesus erwähnen, dann muss er nicht in Gestalt da sein. Das Wort ist es, das Leben bringt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Es ist derselbe Jesus, der gleiche, wie er damals in der Krippe lag. Der war nicht größer und auch nicht kleiner. Es ist derselbe Jesus. Und Jesus lässt keinen Zweifel und sagt, ich bin es. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin die Auferstehung. Ich bin, und das kann nur Gott sagen, ich bin, der ich bin, und ich bin dieser Daseinende. Er ist die Gottheit in Person, hier unter uns, und er ist in unserer Mitte, überall dort, wo zwei oder drei Leute zusammenkommen. Wir sind viel zu viel hier heute Morgen, für Jesu Gegenwart. Wir sind viel zu viel. Zwei Leute reichen vollkommen, die nehmen sich an die Hand und sagen, Jesus, wir lieben dich und er ist gegenwärtig. Da musst du nicht fühlen oder Gänsehaut kriegen oder sonst irgendwelche Ströme erleben. Er ist gegenwärtig in seinem Namen. Alle, die sich in meinem Namen versammeln, bin ich mit unter ihnen. Alles, was du bitten wirst in seinem Namen. Du musst nur den Namen Jesus aussprechen. Hast Probleme und du wirst Probleme haben. Und wir kriegen neue Probleme immer wieder. Aber wir lösen unsere Probleme durch den Namen Jesu. Ganz einfach. Jesus sagt über seine Beziehung zum Vater, ich und der Vater, wir sind eins. Das kannst du, kann ich nicht sagen. Wie können wir sagen, ja, ich bin mit Jesus einverstanden. Ich akzeptiere Jesus. Diese Form, die er mit seinem Vater hatte, diese Gottheitsform mit dem Heiligen Geist, und ich werde den Vater bitten und er wird euch den Heiligen Geist senden. Du siehst, das sind schon zwei Gottheiten und die dritte ist der Heilige Geist. Und das war schon bei der Schöpfung so. Weißt du, schon im ersten Buch Mose, in den ersten Kapitel, und da heißt es, und Elohim, Die Götter sprachen, lasset uns Menschen machen. Die Götter sprachen, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sprachen, lasset uns Menschen machen. Wir sprechen von der Liebe, Gott ist die Liebe. Weißt du, wenn Gott nur ein Gott wäre, da kann er sich nur selbst lieben. Man braucht zum Lieben ein Du, ein Gegenüber, eine Person. Und deshalb, da muss jemand da sein, der Heilige Geist und Jesus und der Vater, diese Trinität, die lieben sich. Und das ist, Gott ist Liebe. Das ist Gottes Liebe. Deshalb, die Liebe ist erschienen an Weihnachten, die Liebe Gottes, diese Vielfalt Gottes, die Schönheit Gottes. Oder Jesus behauptet, und das kann kein Mensch sagen, oder er ist verrückt, oder hat Jesus-Syndrom. Weißt du, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Oder, dass Menschen Jesus anbeteten. Weißt du, kein Mensch soll angebetet werden. Aber Jesus war nicht Mensch, er war Gott. Und sie priesen den Herrn. Sie staunten, solche Wunder haben wir noch nie gesehen. Deshalb sagt Jesus, wer mich ehrt, der ehrt auch den Vater. Und den wird auch der Vater ehren. Wer mir dient, dem wird auch der Vater dienen. Oder wer an mich glaubt, dem wird auch Gott sich anvertrauen und mit ihm sich verbinden. Oder im Vater unser, lasst uns so sprechen, unser Vater. Er nimmt uns mit hinein in die Gegenwart Gottes. Das ist der Zweck der Menschwerdung Gottes, damit er uns abholt, da wo wir sind. Er kam zu uns, damit wir beten können, unser Vater. Bist du Herrgott, Allmächtiger? Oder hohes Wesen. Weißt du, ich glaube an Gott als ein höheres Wesen. Wenn die Katze auf dem Dach ist, ist es auch ein höheres Wesen. Weißt du, wir brauchen nicht irgendwie welche. Nein, er ist hier bei uns in unserer Mitte. Gott mit uns. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Gott ist in Jesus Mensch geworden, hat die Menschheit aufgewertet und Gott den Menschen bekannt gemacht und sich nicht geschämt, auch einer von denen zu sein. Und sich nicht geschämt, dieser gefallenen Natur. Der Mensch war kein Unfall der Natur. Und nein, es war von Gott gewollt, sonst wäre Jesus nicht gekommen, wenn es ein Unfall gewesen wäre oder eine Katastrophe. Jesus kam zu uns in diese Welt und hat uns gezeigt, wie Gott die Menschheit sieht, dass er die Menschheit liebt, dass er die Menschheit versteht. Das war eine Demonstration der Liebe Gottes. Wir wollen nicht nur Vater, Sohn und Heiliger Geist uns lieben. Nein, wir wollen auch die Menschen lieben und die Menschen an dieser großen Liebe teilhaben lassen. Und er hat uns gezeigt, wie wir Menschen sein sollten. Und er hat gezeigt, so Gott hingegeben, von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und wie der Mensch göttlich werden kann. Gott ist menschlich geworden, damit du und ich göttlich werden. Jesus, der von einer Jungfrau geboren wurde, hat menschliche Natur bekommen, ist der Sohn Gottes immer geblieben, hat sich nie verändert. Er sagte Menschensohn und Gottessohn und beides in einer Person. Gott von Gott, Licht von Licht, Leben von Leben. Beide verschiedene Naturen und doch eine Natur, ein Wesen. Jesus war kein Mischwesen, wie man in der Mythologie, in den Göttersagen das liest und erfährt. Nein, Gott war in Jesus präsent als Gott und er war gleichzeitig hier unter uns und wohnte unter uns, wurde als Mensch empfunden, hat gesprochen, hat die Sprache lernen müssen, in der er geboren wurde. Jesus hat sich nichts eingebildet. Ich bin Sohn Gottes, Leute. Nein, hat sich nichts eingebildet. Ich bin Christ. Hat sich nichts eingebildet. Er war's. Er war's. Und das war's. Er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Gott von Gott, Licht von Licht. Er war das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Modern formuliert würde ich so sagen, so wie Jesus war, so war der Mensch eigentlich von Ursprung an gedacht, von Gott erschaffen. Der Hauptmann, als er sieht, wie Jesus am Kreuz stirbt, er war der erste Zeuge Jesu Christi, der bekannt hat, öffentlich vor den Toren Jerusalems, das war wirklich ein Sohn Gottes. Das war wirklich ein Sohn Gottes gewesen, Markus 15, 39. Jesus ist nicht nur der Messias. Lass uns aufhören mit dem ganzen Schmarrn. Jesus war der Messias. Jesus ist viel mehr als der Messias. Er ist Gott. Er ist mehr als nur ein Gerechter. Er ist mehr als ein Lehrer. Er ist mehr als ein Prophet. In Jesus von Nazareth zeigt sich Gott, wie er wirklich ist. Gott in Person ist er. Gott und Mensch war in Jesus. Gott und Mensch. Beides war in einer Person ungetrennt, ungesondert, unvermischt, unverwandelt. Er war Original. Gottes Original. Gott wurde Mensch für uns, um nicht uns nur besser zu verstehen oder damit wir vielleicht was erkennen und erfahren und ein bisschen besser fühlen. Er wurde Mensch, damit wir versöhnt werden mit Gott und endlich mal nicht mehr weiter suchen und weiter rummachen. Denn wer Jesus gefunden hat, hat Gott gefunden. Der sucht auch nicht mehr weiter. Der sagt, ja, probier mal beim Buddhismus, beim Hinduismus, probier mal vielleicht dort und dort. Nein, du hast gefunden, du willst nichts mehr haben. Du bist satt. Und wenn du satt bist, da kann noch alles aufgetischt werden. Du bist satt. Du hast Gott erlebt. Wie heißt es? Der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um bedient zu werden oder und so weiter, sondern er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus Christus ist menschlich und übernatürlich zugleich. Nach der Auferstehung, wir sehen, wie Jesus wirklich war auch, wie er den Jüngern begegnete, dass er vor dem Abraham schon da war. Und weißt du, das alles zu behaupten, ich und der Vater, wir sind eins, das kann nur einer behaupten, der wirklich weiß, ich bin's. Ich bin es. Weißt du, er wurde, und das ist dieses Menschliche und Göttliche in eins zusammen, das siehst du schon, dass Jahrhunderte vorher Jesus prophezeit und vorausgesagt wurde. Jahrhunderte vorher. Wie er geboren wird, wo er geboren wird und so weiter, wie er leiden wird. Und diese Prophezeiungen haben sich alle erfüllt. Und er sagt, auf das erfüllt würde, was gesagt worden ist durch den Propheten. Kein Religionslehrer, kein Mohammed, kein Buddha hat nicht eine einzige Prophezeiung für sein Leben. Oder nachweisbare Prophezeiungen aufzuweisen. Weißt du, der Prophet Micha 500 Jahre vor Christus, er weiß, sagt, dass er in Bethlehem geboren werden soll. Schon die Ortschaft ganz genau. Da, als die Weisen kommen, die schlagen nach und die können es nachlesen. Oder der Prophet Jesaja sagt 700 Jahre voraus, dass er vornehmlich in Galiläa oben wirken wird und dass er Kranke, Blinde und Aussätzige heilen wird. Der Prophet Zacharia sagt sogar buchstäblich, dass er für 30 Silberlinge verkauft und verraten wird. Und das Jahrhunderte vorher. In den Psalmen, also noch aus der Zeit Davids, da steht drin, dass er verraten wird von einem seiner vertrauten Leute. Jesaja beschreibt bis ins Detail die Art und Weise seines Leidens, Sterbens, inklusive der Bitte um die Vergebung für seine Mörder. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also sein Leben war lang voraus festgelegt, weil er Gott war. Sein Menschsein war lange voraus festgelegt. In der gesamten Weltgeschichte gibt es keinen einzigen Menschen, über den alle Einzelheiten seines Lebens bis ins Detail vorausgesagt wurden. Kein Mensch, nenn mir einen. Jesus ist Gott, der zu uns rübergekommen ist. So wie früher, als die Grenze noch war, die Mauer da war. Weißt du, die da drüben. Und so weiter, rübergekommen. Und uns was rüberbringen. Dieser menschgewordene Gott ist auch eigenartig in seiner ganzen Art und Weise und Wirkungsweise. Wenn du Jesus anschaust, lies mal, welche Universität hat er besucht? Was hat er studiert? Er studierte nie Geschichte, aber er bestimmt die Geschichte vor Christus, nach Christus. Er hat Geschichte nicht studiert. Er studierte nie Medizin, aber er heilte Tausende und Abertausende von Kranken. Gebrochene Herzen. Er war Dr. Jesus. Er schrieb nie ein Buch. Aber über ihn wurden so viele Bücher geschrieben, dass sogar Johannes schon beim Abfassen des Evangeliums schreibt, die Bücher dieser Welt würden nicht fassen, all das, was er getan und gewirkt hat. Er besaß keine rhetorische Ausbildung. Aber seine Zuhörer riefen plötzlich jemand rief da in die Menge, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Er sagte was und da saß, selbst der Teufel musste laufen. Es steht geschrieben, er komponierte nie ein Lied. Wir wissen es nicht, wenigstens nicht. Er komponierte nie ein Lied, aber soweit wir wissen, tausende von Liedern sind über ihn geschrieben, er wird besungen. Süßer Jesus, ich liebe Jesus, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Er gründete nie eine eigene Familie, aber niemand hat so viel Familien glücklich gemacht wie er. Er befehligte nie eine Armee, aber niemand hatte mehr Freiwillige als Jesus Christus, die ihm sogar ohne Geld dienen, umsonst und so weiter und für Gott arbeiten. Aber das ist nicht alles entscheidend. Das Große und Wichtige ist, dass er sündlos war und uns mit Gott versöhnt hat. Für uns gestorben ist. Und dass es so ist, sogar, dass es von offizieller Stelle bestätigt, Pilatus, der Richter, der oberste Richter in Palästina damals, die hohen Priester haben sowieso nichts gesagt, zu sagen gehabt, es waren Waschlappen, nur Vasallen der Römer. Aber dieser Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihn. Pilatus. Er fragt, was ist die Wahrheit? Und ich finde keine Schuld an ihm. Also Jesus war von der obersten Justizstelle ohne Schuld. Und trotzdem hat er ihn dahin gegeben. Die Auferstehung Jesu ist historisch besser belegt als die Schlacht von Waterloo. Weißt du, wenn man dieses kurze Leben Jesu von 33, 35, 40 Jahren nimmt, dieses kurze Leben, das so kompakt von Dynamik, von der Kraft, dieses kurze Leben hat diesen Planeten Erde mehr beeinflusst als irgendein anderes Wesen, eine andere Macht, eine andere Supermacht. Durch ihn sind Millionen einzelner Personen verändert worden und haben ein neues Leben begonnen, weil er uns vorgelebt hat in dieser knappen kurzen Zeit, wie man lebt, wie man als Mensch lebt. Gemessen an seinem Einfluss ist Jesus Christus der Mittelpunkt der ganzen menschlichen Geschichte, der Höhepunkt dieser Geburt, das Größte. Napoleon, als er 1821 auf St. Helena dort verbannt war und dort über sein Leben nachdachte, was war's? Und Napoleon war einer der größten Feldherren der Weltgeschichte wahrscheinlich sowieso. Als er so drüber nachdachte, dann schrieb ich, kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch war. Jesus war kein Mensch. Der war mehr als Mensch. Der war Gott und Mensch. Seine Religion ist ein Geheimnis, schreibt er dann weiter in seinen Andachten und nach seinen Gedanken. Seine Religion ist ein Geheimnis, das für sich allein dasteht und von einer Einsicht herrührt, die keine menschliche Einsicht ist. Friedrich Nietzsche, als junger Mann, 17-Jähriger, schrieb er ein Gedicht, und dann schreibt er über Jesus, ich weiß, wenn ich ihn nicht finden werde, werde ich keine Antwort auf mein Leben finden. Wenn ich ihn nicht finden werde, werde ich keine Antwort auf mein Leben finden. Die Geburt Jesu, das größte Weltereignis. Ich bekomme vor Weihnachten immer so böse, blöde Post, aber die kann ich glücklicherweise schnell auslöschen. Da lösche ich aus. Weißt du, Christen feiern kein Weihnachten oder Weihnachten ist ein heidnisches Fest. Nein, vergiss das alles. Das sind alles Spätzünder, die so schreiben. Das sind Antichristen für mich. Die wollen nicht, dass Jesus gefeiert wird. Feiert Jesus. Halleluja, feiert Jesus. Weißt du, Antichristen, weißt du, die sogar in freikirchlichen Räumen, die sitzen auch dort sogar, ja, Weihnachten ist heidnisch. Nein, das ist das christlichste Fest überhaupt. Was würden wir Weihnachten machen? Ich habe gestern, glaube ich, gesagt, mir ist eingefallen, nur beim Sprechen. Manchmal kriegt man ganz spontane Inspiration. Weißt du, dass wir Weihnachten ohne Jesus wäre genauso wie eine Hochzeit ohne Braut. Sie alle sind gegen Jesus. Sie wollen nicht, dass er ins Fleisch gekommen ist, dass es besungen wird. Oh, du Fröhliche. Ich bete an die Macht der Liebe. Sie sind Feinde und Widersacher Gottes. Guck mal, man freut sich. Kinder freuen sich. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wir haben hier neulich das Lied gesungen, ihr Kinderlein kommet. Weißt du, da hat man sogar sich so noch entschuldigt. Wir müssen uns nicht entschuldigen, wenn wir wie Kinder werden und uns freuen wie Kinder an der Gegenwart Jesu und einfach staunen. Wunderbar. Guck mal, die Heiden haben es nicht. Da sitzen sie vom Fernsehen und gucken Dämonen, Gespenster und Fratzen. Das ist ihre Anbetung. Gott ist im Fleisch gekommen. Die Inkarnation Gottes in Jesus Christus bleibt ausschließlich ein Geheimnis zwischen Gott und Mensch. Das wissen wir gar nicht genau, was alles so passiert ist. Aber es ist so viel passiert. Die Menschwerdung Jesu versteht doch keiner. Ich kann nochmals nachdenken und nochmals nachdenken. Weißt du, kein Engel versteht es. Nicht einmal die Engel verstehen. Die Gelüste zu schauen, was ist dann da los? Deshalb waren sie alle in Bethlehem damals. Kein Prophet, kein Philosoph, selbst der Teufel versteht es nicht. Der Teufel hat keine Ahnung gehabt, was Gott alles vorgehabt hat. Dann kommt er nämlich bei der Versuchung Jesu, bist du Gottes Sohn? Wenn er das gewusst hätte, hätte er nicht so dumm gefragt. Bist du Gottes Sohn? Kein Rabbi, kein Akademiker, kein Psychologe versteht es. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Er wurde um unsretwillen geboren. Weder um sich selbst, noch um der Engel willen, sondern für dich und mich, damit ich glaube, ich bin nicht verlassen, ich bin nicht hoffnungslos, ich bin nicht aufgegeben. Die Geburt Jesu, die Menschwerdung Jesu schenkt mir ein neues Wissen und neues Verstehen meiner selbst. Ich bin ein Geliebter Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist lieben mich. Die lieben mich. Die lieben mich. Er war schon immer da. Er musste nicht geboren werden. Er musste nur sich manifestieren, mir sich offenbaren. Und in Bethlehem hat er sich offenbart. Hat die Engel zurückgelassen, ganze Herrlichkeit zurückgelassen. Er hat sich erniedrigt und ist zu uns gekommen, hat Fleisch angenommen, so dass du kneifen kannst, dass du spüren kannst. Hat unser Fleisch angenommen. Kein Affenfleisch. Ein Menschenfleisch hat er angenommen. Auch kein Vogelfleisch. Und kein Fischfleisch. Nein, und kein Tierfleisch. Nein, Menschenfleisch hat er angenommen. Wurde Mensch. So wie du und ich. Durch ihn haben wir jetzt Zugang zu Gott. Weil er jetzt Gottes Sohn ist. Und Menschensohn ist, so haben wir jetzt Zugang zu Gott. Er ist die Brücke, das Bindeglied. Das gefehlt hat. Und jetzt dürfen wir an seiner Göttlichkeit teilnehmen, in dem Namen Jesus. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Das Göttliche wohnte unter uns. Das Göttliche nahm Teil an uns. Das Göttliche hat sich mit uns verbunden. Und jedes Mal, wenn ich den Namen Jesu über jemanden proklamiere, verbindet sich der Himmel mit uns. Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen, als der Einzige, der Gott und ist, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat die Kunde uns gebracht. Es gibt keine Alternative für Jesus. Er ist alternativlos. In Jesus vereint sich Himmel und Erde, Ewigkeit und Geschichte, Raum und Zeit, Sichtbares und Unsichtbares, Äußeres und Inneres, da vereint sich alles. Deshalb, wenn du die Reise nach innen antreten willst, nimm Jesus mit. Er ist der Führer, der dich da begleitet in die Ewigkeiten. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht und Autorität, Kinder Gottes zu werden. Was Jesus über sich selbst sagt, könnte niemand sagen, bei gesundem Menschenverstand, auch nicht im Traum, wenn es nicht wahr wäre. Zum Beispiel, er sagt, willst du wissen, wie Gott ist, schau mich an. Schau mich an, sagt er. Nicht dich und uns oder sonst jemand, schau mich an. Willst du selbst Gott kennenlernen? Ich bin der Einzige, der dich zu Gott führen kann. Ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Weißt du, für alles könnte ich hunderte von Bibelstellen zitieren heute Morgen. Willst du Vergebung der Sünden haben? Da kommen meine Freunde und sagen, ja, Sünden kann nur Gott vergeben, haben die Juden auch gesagt. Und Jesus sagt, ich vergebe dir die Sünden. Sei sündlos. Und damit du weißt, dass ich Macht habe, Sünden zu vergeben, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der Mann stand auf und ging nach Hause. Und das war ein offensichtliches Zeichen. Jesus ist Gott und Jesus hat Autorität, Sünden zu vergeben. Deshalb, was du auch immer heute Nachmittag brauchst, heute Morgen ist es noch, was du heute Morgen brauchst, nimm Jesus mit ins Gespräch, im Boot mit. Und du wirst sehen, wie es geht, wie es funktioniert. Er hat die Gewalt. Und er sagt, ich habe Macht. Wer kann das sagen? Ich habe Macht im Himmel, Macht auf Erden und Macht unter der Erde. Macht sogar im Totenreich. Das muss Gott sein und das ist Gott. Oder er sagt, eines Tages, ich werde wiederkommen. Und eines Tages, die Menschen werden von mir gerichtet werden. Wer kann das sagen? Welcher Diktator, welcher Tyrann, welcher Herrscher? Und alle Menschen, die je gelebt haben, die werden vor mir stehen müssen. Und ich werde ihr Schicksal bestimmen. Und ihr Schicksal wird bestimmt werden von dem Verhältnis zu mir. Das hat er gesagt. So wie wir zu ihm stehen. Ihr Schicksal hängt ab, ob sie an ihn glauben oder nicht. Und selbst in der Hölle, selbst in der Unterwelt, er stieg hinab und hat das Gefängnis gefangen genommen, was es auch immer heißt. Solche Aussagen sind von Jesus überliefert. Jesus sagt und tut, was kein Mensch sagte und tat. Er ist es. Also die göttliche Gestalt im Menschen Jesus Christus, Gott wird gegenwärtig bei uns. Jeder kann von sich aus behaupten, Gott zu sein. Oder so Jerusalem-Syndrom haben oder Jesus-Syndrom haben. Also, da bin ich in Jerusalem, irgendwo da wandle auf dieser Straße und dann kommt jemand und sagt, ich bin Jesus. Verstehst du? Es gibt lauter Verrückte, dass sie sagen, ich bin Jesus. Niemand kann sagen, ich bin Jesus. Jesus kann in dir wohnen. Nur Verrückte würden mit solchen Syndromen herumlaufen. Aber weißt du, jeder kann sagen, ich bin das und das. Er muss auch leben, so wie er das sagt. Er muss ja auch leben. Und Jesus lebte, was er sagte. Er tat es, was er sagte. Viele von denen, die von sich sagen, sie seien Gott, Messias und so weiter, sind nichts anderes als große Betrüger. Das hat sich herausgestellt. Viele werden in meinem Namen kommen, viele falsche Propheten und werden viele verführen. Theorie und Praxis müssen übereinstimmen. Jesus, Mensch und Gott ins Eins. Welch ein Mensch, sagt Pilatus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ich habe ein großes Problem. Das große Problem ist, was und wen hat Petrus verleugnet und verraten? Den Menschen kenne ich nicht. Solch einen Menschen kenne ich nicht, der sich schlagen lässt, der sich runtermachen lässt, der sich anspucken lässt. Ich kenne so einen Menschen nicht. Verstehst du? Welch ein Mensch. Fleisch und Blut hat es dir nicht offenbart, Petrus, sondern der Heilige Geist. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Wer wissen will, wer Gott ist, muss Jesus nur kennenlernen. Und in dem Moment, wo du Jesus kennenlernst, weißt du Bescheid. Du musst nicht mehr fragen, wie sieht Gott aus, wie spreche ich Gott an. Wenn du zu Gott kommen willst, gebrauch den Namen Jesus. Wer wissen will, was ein normaler Mensch ist, der muss nur Jesus kennenlernen, ihn anschauen, das Evangelium lesen, die vier Evangelien, ist nicht zu viel verlangt. Und du wirst merken, Kolosser 1, Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist Menschensohn und Gottessohn zugleich. Pilatus fragt Johannes 18, 33, bist du der König der Juden? Bist du's? Und er sagt, du sagst es. Ich bin es und ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen. Ich bin's. Er steht vorm Richter und er sagt, ich bin's. Hat es nicht geleugnet. Das gleiche beim Kaiphas, kurz davor. Bist du der Messias? Ich bin's. Jetzt haben wir gehört und reißt sein Gewand auseinander. Jetzt habt ihr es gehört, Gotteslästerung. Ich bin's. Die haben es nicht kapiert, um was es geht. Die haben mit menschlichen Augen geurteilt. Die haben nur nach ihrer Tradition, nach ihrem Gesetz, nach ihren Dogmen gerichtet. Ich bin's. Und Jesus bekräftigt immer wieder. Er hat nicht gesagt, ja, glaubt, wenn ihr wollt. Bildet euch ein oder redet euch ein. Nein, ich bin's. Es war unzweifelhaft. In Hebräer 1, Vers 3. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Ebenbild von Gottes Wesen. In Jesus Christus bekommt Gott ein Gesicht. Er ist die Offenbarung des Göttlichen, im Menschlichen. Er ist es. Und Gott würde von dir und mir nichts verlangen, was er nicht von Jesus verlangt hat, als er hier über diese Erde ging. Gott hat eine menschliche Gestalt bekommen in Jesus Christus. Weißt du, deshalb hat Gott verboten, du sollst dir kein Bildnis machen. Weißt du, da kommen die Leute, die hängen immer noch an die 10 Gebote. 10 Gebote. Vergiss es. Die 10 Gebote sind von Jesus erfüllt. Nicht nur das Gesetz, sondern Moses und die Propheten. Er hat alles erfüllt. Das ganze Alte Testament hat er erfüllt. Da gibt es nichts mehr zu erfüllen. Weißt du, Gott hat verboten, du sollst dir kein Bildnis machen. Warum? Die Menschen müssen das wahre Bild Gottes kennenlernen. Denn bisher haben sie da irgendwelche, einen Kalb, einen Ochsen, einen Schwan, einen Kranich oder eine Katze oder einen Hund genommen. Und das ist unser Gott, der geht uns voran. Das sind Götzen gewesen. Gott hat gesagt, das ist alles Quatsch, was ihr macht. Mein Sohn wird kommen und dem sollt ihr folgen. Und seitdem Jesus gekommen ist, weißt du, wie Gott aussieht. So wie du und ich. Menschlich, irdisch, hat Schmerzen, hat Freuden. Durch das Bild seines Sohnes haben wir jetzt die richtige Vorstellung von Gott. Jetzt brauchen wir keine verzerrten Fratzen und Masken oder sonst was. Wir haben das Original, das Prototyp, den neuen Adam. Kein entstelltes Bild mehr. Jetzt kannst du, wer ihn sieht, sieht den Vater. Vorher hatte irgendein Dämon oder ein Geist gesehen oder eine Fantasie gesehen, das, was die Leute geschnitzt haben. Jetzt haben sie den wahren Gott gesehen, aus Fleisch und Blut. Der diente, der gab, der sich verausgabte für uns Menschen. Gott ist ein großer Gott. Weißt du, und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser große Gott, wie hat er das gemacht? Ich werde in der Ewigkeit mal fragen, dass er klein geworden ist, dass er sogar in meinem Herzen wohnen kann, menschlich geworden ist, dass er zu mir kommt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und so jemand die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und will mit ihm Gemeinschaft haben. Und da heißt es nicht nur, ich will zu ihm kommen, sondern wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir wollen kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben reinlässt, ist der ganze Himmel bei dir eingezogen. Ist Heil in deinem Hause widerfahren. Da ist plötzlich Leben da. Plötzlich bist du frei, fröhlich. Plötzlich bist du entspannt. Plötzlich, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, wird dein Leben vollendet. Das kann sein in 5 Minuten, aber es kann sein, dass du noch 50 Jahre brauchst. Je nachdem. Je nachdem, wie du Jesus ranlässt in die einzelnen Bereiche. Weißt du, dann sagst du, ja, Jesus, du kannst schon bei mir wohnen, aber nur im Wohnzimmer. Küche geht dir nichts an. Schlafzimmer geht dir nichts an. Mein Arbeitszimmer geht dich nichts an. Verstehst? Es braucht Zeit, bis wir alle Bereiche des Lebens erfüllt haben mit der Herrlichkeit Gottes. Der große, mächtige Gott will bei dir, bei mir einziehen. Lasst uns aufstehen. Lasst uns den Herrn preisen. Lasst uns dem Herrn danken. Wir heben die Hände heute hoch. Es ist Weihnachtstag. Weißt du, Weihnachten ist zum Jubeln da. Weihnachten ist zum Jauchzen da. Weihnachten ist zum Feiern da. Lobt den Herrn, preist den Herrn. Großer Gott, wir loben dich, Herr. Wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, vor der Ewigkeit, so bleibst du in alle Ewigkeit auch. Und bis jetzt gegenwärtig, wenn irgendjemand Not hat, jemand Probleme hat, jemand nicht weiter weiß, jemand keinen Durchblick mehr hat, jemand verzweifelt, oh Jesus, komm, geh hin zu dieser Person. Oh, berühre diesen Menschen. Und Menschen, die dich berühren oder die du berührst, die werden verwandelt. Die werden verwandelt durch die Gnade und durch die Kraft Gottes. Halleluja, ich preise den Herrn und rühme den Herrn. Glory, glory, glory. Sag laut Halleluja. Es ist Weihnachten, Halleluja, wir singen. Er lässt uns nicht verloren gehen. Lasst uns noch einen Moment Platz nehmen. Ich habe hier so kleine Päckchen und ich möchte meinen Mitarbeitern, die hier in der Gemeinde arbeiten, die da sind, ganz herzlich Dankeschön sagen. So, jemand ist schon nicht mehr da, ist auch nicht da, aber Doris, du bist da. Doris, ich möchte dir Danke sagen für alles, was du tust hier in der Gemeinde. Gott möge dich reich belohnen. Ist eine Kleinigkeit, aber aus Liebe und von Herzen. Gertrud, du sitzt ganz hinten. Ich habe deinen Namen hier. Da steht, ist was für dich drin. Was Hartes. Gertrud, ich sage dir Danke für deine Arbeit, deine Mühe. Ob, egal wo, verstehst du, so vielseitig und vielschichtig. Gott möge dich reich belohnen und Dankeschön. Mit dir sein. Ist auch nicht da. Peter, du machst Musik. Ich möchte dir Danke sagen und dir einfach für das, was du tust. Gott möge dich reich belohnen und an deine Familie segnen. Was für die ganze Familie. Ich mag das. Verstehst? Ich wollte, das, was ich schenke, was ich euch schenke, das hätte lieber am liebsten selbst. Dann ist es richtig. Wanda, bist du da? Das sind Kleinigkeiten. Weißt du, es sind zu viele Leute, die irgendwo was tun. Und ich möchte Danke sagen, gerade am ersten Weihnachtstag. Wanda, ich danke dir für deine Arbeit. Gott möge dich reich belohnen. Also nimm das, es kommt von Herzen. Gisela, das ist für dich. Ich sage dir auch Dankeschön. Weißt du, die zwei hier, die putzen, die arbeiten, während die anderen schlafen, machen die da die Arbeit. Weißt du, ich bin so dankbar, dass wir Geschwister haben wie sie und wir euch beide. Und das, wie lange bist du schon in der Gemeinde und arbeitest? 13 Jahre machst du das. Aber das nur für das letzte Jahr, das Dankeschön. Ich für die 13 Jahre. Gott segne dich. Monika Poser, für dich habe ich auch. Also, du bist noch nicht 13 Jahre hier, aber du bist schon eine... Tatsächlich. So schnell vergeht die Zeit. Auch dir ein herzliches Dankeschön und Gott belohne dich.
Dankeschön.
Uschi Hauke, die sitzt aber ganz hinten. Du kannst, ist eingestellt sowieso, das Mikrofon pfeift nicht. Uschi, ich danke dir auch für deine Arbeit. Ihr wechselt euch ab, ihr beide miteinander. Du müsst mit dem Pult mischen und so weiter. Gott möge dich reich belohnen und dich segnen. Und der Friede Gottes sei mit dir und die Herrlichkeit Gottes sei mit dir. Amen. Und Gott möge dir all das geben, was du brauchst und dir wünschst. Ist das nicht da? Weißt du, wo sind denn die Leute? Winfried. Wilf? Bist du Winfried oder Wilfried? Ich habe falsch geschrieben. Dir danke ich auch ganz herzlich. Weißt du, du machst so viel. Und macht er nicht viel? Er macht, ist so praktisch, ist unser Hausmeister hier. Wilfried, ich, sag mal Wilfried, ich sag dir herzliches Dank. Du wirst bestimmt Spaß haben. Also das ist sowas, ich habe für mich gekauft. Deshalb gebe ich es ungern weiter. Nein, kannst du behalten. Renate, du kannst gleich weitermachen. Wir machen gleich weiter. Du machst auch so viel. Du kriegst ein bisschen was Größeres, weil du kleiner bist. Das gleicht sich aus. Dankeschön für alles, was du machst und Gott möge dich reichlich segnen. Nicht da. Silvia, dir möchte ich auch Dankeschön sagen für das, was du machst und du machst eine ganze Menge. Wenn sie nicht wäre, wäre ich auch nicht da. Weißt du, sie pflegt mich, schickt mich zum Arzt, besucht Hilfe bei der Heidi, sonst könnten wir die ganze Sache nicht machen. Silvia, ich danke dir ganz herzlich. Gott segne dich. So, die anderen müssen dann wieder später kommen. Peter, singen wir noch ein Lied? Haben wir noch ein Lied?
Wenn ich nur Jesus habe.
Ja. Hast du das schon auf der Folie? Bis Freitag, Mittwoch, morgen, also morgen kein Gottesdienst. Nee, am Mittwoch. Kein Gottesdienst, also, aber du bist herzlich eingeladen, einfach mit Weihnachten zu feiern, mit anderen. Find ein paar Leute, mit denen du was zusammen machst, triffst und so weiter. Ab in eine gute Zeit. Gott segne euch und schütze euch und sei mit euch. Amen.